Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie herzlich zur Vorlesung Kritik der reinen Computation, die vor allem an Masterstudierende an der Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin gerichtet ist, wobei ich beim Schreiben auch an eine breitere, interessierte Zuhörerschaft denke, für die ich die Aufnahmen später zugänglich machen möchte. Sie hören jetzt die Einführungsvorlesung für den 6. November 2020. Im Zuge einer noch etwas unüblichen Variante der verschiedenen Strömungen innerhalb der deutschsprachigen Medienwissenschaft, nämlich der kritischen, mit einem Wink nach Bonn zu Kollege Jens Schröter, der diesen Ansatz im Jahr 2016 zusammen mit Till Heilmann formulierte, versucht die Vorlesung eine umfassende Zerlegung von Computation oder auf Deutsch Komputation, ein laut Duden veralteter Begriff, für Berechnung in seine mannigfaltigen Aspekte vorzulegen, wie das Licht eines optischen Prismas in einzelne Farben zerlegt wird. Das Wort Kritik ist hier einschlägig, weil es etymologisch mit altgriechisch krinein, teilen, zerlegen, urteilen, unterscheiden verwandt ist. Kritik ist eine erkenntnisorientierte Tätigkeit, die im Zeitalter des digitalen Kapitalismus nicht außen vor bleiben darf. Dazu sind einige vertiefende Vorlesungen geplant, in denen die Geschichte der Kritik seit Kant über Marx, dann Adorno und schließlich Michel Foucault schemenhaft dargelegt werden, um dann schließlich auf aktuelle Positionen und ihre Verbindungen zu medienwissenschaftlichen Ansätzen einzugehen. Ich denke hier vor allem an Frederick Jameson, Donna Haraway, Mackenzie Walk, Ruha Benjamin, Nick Dyer Whiteford, Wendy Chung und weitere. Als übergeordnete These aller Vorlesungen werde ich mich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern Computation, das heißt die Speicherung, Übertragung, Prozessierung und vor allem Berechnung von Information nicht nur eine technologische Angelegenheit ist, sondern auch rhetorische Aspekte beinhaltet. Computation wäre dann nicht nur eine rein epistemologische Sache, sondern wäre mit Überzeugungstechniken gekoppelt. Maschinelle Datenanalyse und die zahlreichen Operationen der digitalen Wissensproduktion wären keine Angelegenheiten mehr, die auf Fragen der wissenschaftlichen Erkenntnis abzielen, sondern Fragen nach den Machtverhältnissen der Kognition, der Wahrnehmung, der Kultur und Geschichte. Diese wären dann genauso wichtig. Das scheint erst einmal erklärungsbedürftig, weil doch angenommen wird, dass Berechnung und ihre Logik frei von gesellschaftlichen oder politischen Färbungen sind und somit etwas Reines darstellen. Diesen Glauben möchte ich in der Vorlesung nachgehen, aber auch kritisch, das heißt zerlegend und abwägend untersuchen. Doch vielleicht muss ich ja gar nicht so weit, damit meine ich jetzt zum Glauben oder zur Rhetorik gehen, denn bereits aus einer streng technologischen Perspektive betrachtet basiert Computation, damit meine ich jetzt die Operativität der Berechnung mit Computern, nicht nur auf Rechenschritten und Operationen wie Addieren oder Multiplizieren, sondern gleichzeitig auch auf nicht rechnende Schritte wie Verschieben, Löschen, Übertragen, die einer vordefinierten Struktur, einem Algorithmus folgen. Ich denke hier vor allem an die einfachen Operationen, die im Computerchip, in der CPU, zu Deutsch die zentrale Verarbeitungseinheit, passieren. Hier ist also nicht nur Arithmetik im Spiel, sondern Prozesse, die jenen der Logistik sehr ähnlich sind. Die Logistik ist das Wissens- und Tätigkeitsfeld, das sich mit der Planung, Steuerung, Optimierung und Durchführung von Güter-, Informations- und Personenliefer- und Transportketten befasst. In der Logistik geht es also um das Verschieben, Transportieren, Besorgen und Entsorgen von Dingen, vor allem von Waren. Wenn wir uns also die Prozesse im Computerchip, das heißt im Prozessor, nicht nur als arithmetisch-logische, sondern eben als logistische Prozesse vorstellen, dann werden Fragen der Effizienz, der Rechte und des Besitzes virulent. Damit meine ich eben bemerkbar, sichtbar und diskutierbar. Wohin darf die Rechenoperation welche Zahl verschieben? Was darf sie löschen? Was nicht? Welche Orte sind gut gelegen, damit die Berechnung schnell und zeitsparend verläuft? Welche nicht? Welche Zahlen bzw. Daten sind so wichtig, dass sie gelagert werden müssen? Welche darf man sofort löschen? und so weiter. Das sind solche Fragen, die eben die Logistik im Computerchip dann betreffen. Kompilation als Verfahren wird also in der Vorlesung sowohl als Logistik als auch als Rhetorik kritisch untersucht. Noch genereller formuliert plane ich, um drei einfache Grundfragen herumzukreisen, nämlich erstens, was ist Kritik? Zweitens, was ist Computation? Und drittens, was ist rein? Wenn diese Fragen dann sozusagen zu Genüge diskutiert wurden, werde ich die entstandenen Antworten versuchen zusammenzubringen und über die Konsequenzen für die eingangs erwähnte kritische Medienwissenschaft formulieren. Einige dieser Konsequenzen möchte ich gleich im Folgenden andeuten. Wenn Algorithmen, das sind die Pläne und technologischen Designs, wie etwas durch Computer berechnet wird, und wenn diese abstrakten Strukturen also in reale Laufzeit übergehen, diese Algorithmen, bestimmen sie millionenfach ausgeführt als unhörbare Rhythmen von Computation zunehmend die Taktung, das heißt das Zeitgeschehen und den Ablauf unseres digitalisierten Alltags. Implementiert von profitorientierten Unternehmen extrahieren sie neue Daten aus unseren tagtäglich durchgeführten Interaktionen in der Infosphäre. Eine Kritik der reinen Computation verlangt deshalb nach einem wechselnden Vorgehen zwischen medienarchäologischen einerseits und soziomateriellen, politischen und technologischen Perspektiven andererseits. Dieses Wechseln, das heißt das Hin und Her, also die Oszillation, liefert den Grundton der Vorlesung, während es dramaturgisch noch relativ offen ist. Wie bereits erwähnt, wird es zuerst um diese drei Grundfragen, was ist Kritik, was ist Computation und was ist Reingehen, und um eine erste Synthese. Dann möchte ich unter anderem auch eine Art Tiefenbohrung ins europäische Mittelalter unternehmen. Das Wort Computation war nämlich in Form des lateinischen Computus lange mit der Berechnung des Ostertermins verbunden. Der Computus war keine reine mathematische Angelegenheit, sondern eine Frage der kirchlichen Macht und Politik. Gleichzeitig werde ich in diesem Kontext die Kopplung von Algorithmus mit der Einführung indisch-arabischer Arithmetik darlegen, auch im Spätmittelalter, was zugleich dann eben Anlass gibt, auch eine europäische Geschichte zu relativieren und transkulturelle Aspekte der Computation zu thematisieren. Damit ließe sich argumentieren, dass Computation nie eine reine Sache war, vielmehr waren es stets neue Zutaten, die maßgeblich den Verlauf ihrer Geschichte beeinflussten. Ein weiteres Themenfeld der Vorlesung bildet das maschinelle Lernen, Sehen und Hören, die automatisierte Entscheidungsfindung und generell der von den großen Technologieunternehmen ausgeübte, wie schon bereits erwähnt, Datenextraktivismus, der besonders hinsichtlich seiner negativen Effekte, Unfälle und Ungerechtigkeiten befragt wird. Dabei wird auch adressiert, inwiefern Computation aus einer feministischen oder postkolonialen Sicht zu situieren wäre und wie solche Ansätze zu alternativen Einsichten bezüglich ihrer Kulturen führen könnten. Darauf aufbauend werden schließlich Forderungen formuliert, wie Computation der Förderung und Erhaltung demokratischer, gemeinschaftsorientierter Verhältnisse und Konstellationen dienen könnte. Welche medienwissenschaftlichen und medienpädagogischen vielleicht Transformationen dafür wichtig wären und wie die Rolle einer kritischen Medienwissenschaft dabei zu denken wäre. Die Vorlesung bringt damit drei unterschiedliche Facetten des Kritikbegriffs zusammen. Erstens als Überprüfung und Differenzierung von Computation im weitesten Sinne. Zweitens im Sinne der kritischen Theorie, also Kapitalismus und Gesellschaftskritik, und drittens als Kritik im Sinne einer Wissensform, die die kritischen, entscheidenden Momente für den Einsatz von Computation oder Computation für die, wie bereits erwähnt, Förderung gemeinschaftsorientierter Kulturen reflektiert. Da wir aber jetzt noch etwas Zeit übrig haben, werde ich für die verbleibende Zeit dieser Einführungsvorlesung mich der Frage widmen, was ich eigentlich meine, wenn ich von der Medienwissenschaft spreche. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Fach an sich relativ neu, etwa im Vergleich zu Wissensfeldern wie die Geschichte, Philosophie oder die sogenannten Naturwissenschaften, etwa Physik und Biologie. Als Studienfach im deutschsprachigen Raum wurde es in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren etabliert. Ich beziehe mich hier alleine auf die sogenannten kulturwissenschaftlich orientierten Medienwissenschaft. Und ich gehöre zu jener Generation der Medienwissenschaftlerinnen, die das Fach dann eben auch als erstes im Sinne eines Studienfachs studiert haben. In meinem Fall war das eben in den frühen 2000er Jahren an der Universität Basel bei Georg-Christoph Tholen. Die Formierung dieses Wissensfeldes, das sich eben später Medienwissenschaft nannte, begann jedoch bereits Ende der 1970er Jahre, als französischsprachige Denkerinnen und Kulturtheoretikerinnen wie der bereits erwähnte Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Roland Barthes und später eben auch Paul Virilio und Wilhelm Flusser zunehmend auch in Deutschland zuerst vor allem in der Romanistik und Germanistik dann fast überall gelesen wurde. Dabei scheint mir vor allem Michel Foucaults Konzept des Dispositivs im Kern dieser Rezeption zu liegen, die auch durch Verlage wie Merve massiv gefördert wurden. Dazu gibt es bekanntlich von Philipp Felsch die Monographie »Der lange Sommer der Theorie«, die ich sehr empfehlen kann. Ich zitiere Foucault aus dem 1978 erschienenen Merve-Band »Dispositive der Macht«. Das Dispositiv ist, ich zitiere, erstens ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz Gesagtes ebenso wohl wie Ungesagtes umfasst. Soweit die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann. Das Zitat geht weiter. Zweitens möchte ich mit dem Dispositiv gerade die Natur der Verbindung deutlich machen, die zwischen diesen heterogenen Elementen sich herstellen kann. Ich verkürze die Stelle. Zwischen diesen Elementen, ob diskursiv oder nicht, gibt es ein Spiel von Positionswechseln und Funktionsveränderungen, die ihrerseits wiederum sehr unterschiedlich sein können. Immer noch das Zitat. Drittens verstehe ich unter Dispositiv eine Art von, sagen wir, Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand, Urgence, zu antworten. Das Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Funktion. Ende Zitat. Ich beginne mit dem Wort und seiner herkömmlichen Bedeutung in der französischen Sprache. Dispositiv bedeutet auf Deutsch Gerät, Apparat, Vorrichtung, Anlage, aber auch eine Reihe von Maßnahmen. Dabei scheint Foucault das Wort auch rekursiv und auf verschiedene Ebenen zu definieren. Eine Vorrichtung kann also aus mehreren kleineren Vorrichtungen bestehen, die aber auf einer größeren Ebene betrachtet wiederum mit anderen Vorrichtungen zu einer Art Architektur von Geräten kombiniert wird. Dabei interessieren hier auch die Prozesse, Maßnahmen, Gesetze und Entscheidungen, die die Art und Weise, wie diese Vorrichtungen und Geräte benutzt werden, bestimmen, beeinflussen, verkörpern oder umsetzen. Das Dispositiv ist also sowohl strukturell räumlich als auch zeitlich prozessual zu verstehen und inspirierte durch den zweifachen Fokus auf materiellen Verkettungen, Verbindungen und ihre Produktion und gleichzeitig auf die eher symbolischen Vorschriften, Regeln und Gesetze vieler junger Denkerinnen. Mitten unter diesen neuen Provokateurinnen war auch Friedrich Kittler, der in den 1980er Jahren nicht nur vom Aufschreibesystem statt von Dispositiven sprach, sondern sich auch einschlägig mit jenen Funktionsweisen und zumindest geisteswissenschaftlich unbeschriebenen Regeln materieller Vorrichtungen beschäftigte, die Bedeutung oder auch etwas minimaler formuliert von Menschen ästhetisch wahrnehmbare audiovisuelle Effekte erzeugten. Sind hier mediale Dispositive wie beispielsweise das Grammophon, die Schreibmaschine, der Film, aber auch der Klangsynthesizer und der Computer gemeint. Damit begeisterte Kittler später vor allem in den 1990er Jahren eine weitere Generation junger Denkerinnen und Geisteswissenschaftlerinnen, die mit diesen damals neuen Medien wie dem Videorekorder, der Ghetto Blaster, Walkman und schließlich eben der damals brandneue persönliche Computer, auch PC genannt, aufwuchsen. Damit waren die Grundvektoren für die Entstehung einer neuen Fachrichtung bereits gerichtet oder haben sich dann damit auch beschleunigt. Es gibt ja auch noch andere Strömungen der Medienwissenschaft. Wiederum 10 Jahre später, nun in den frühen 2000er Jahren, untersucht die frisch institutionalisierte Medienwissenschaft dann Dispositive als Vorrichtungen, die speichern, übertragen und prozessieren. Das ist eben die berühmte Trias der Medienoperation von Friedrich Kittler. Und diese Medien, diese Vorrichtungen, Dispositive, die eben als stets historisch bedingte Formationen jeweils als strategische Lösungen für bestimmte Notstände, wir erinnern uns an das Zitat von Foucault, entstanden sind. Dabei gilt es hier natürlich zu fragen, was das für Notstände waren und welche Mächte durch welche Strukturen und Regeln im Spiel waren. Dispositive sind also mit weiteren Dispositiven verkettet, Medien mit anderen Medien. Oft gibt es wie beim Radio etwa eine zeitliche Verzögerung zwischen der ersten Entdeckung physikalischer Effekte wie die Übertragung von Funk bei Heinrich Hertz in den 1980er Jahren und den ersten realen Tests und Implementierungen, zum Beispiel von Guglielmo Marconi 10 Jahre später und dann schließlich eben die Einführung und erste Anwendung der Funktechnologien nach dem Ersten Weltkrieg. Das sind ja auch fast 40 Jahre. Zu jeder Zeit herrschten unterschiedliche Situationen und Notstände. Dies könnte man auch metaphorisch interpretieren, etwa als Wissensnotstände. Worauf dann die einzelnen Formationen des Dispositivs, das später Radio genannt wurde, eine Antwort bzw. Lösungen waren. Waren es zu Beginn eher erkenntnisorientierte, das heißt epistemische Motive? Waren später vielleicht utopische, dann kriegerisch-taktische oder wirtschaftliche und schließlich machtpolitische Zustände und Situationen, die die medientechnische Entwicklung des Radios beeinflussten? Dabei geht es aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive betrachtet auch darum zu zeigen, dass diese Dispositive, das heißt die Medien, die Ausgestaltung und Entwicklung dieser strategischen Lösungen stark mitbestimmen. Hier möchte ich nochmals auf Foucaults etwas seltsamen Begriff der Urgence, den die Übersetzerinnen als Notstand übersetzten, eingehen. Normalerweise wird Urgence als Notfall oder Dringlichkeit übersetzt, also nicht als Notstand. Doch wollten die Übersetzerinnen vermutlich Foucaults Gedanken zuspitzen. Denn als Notstand wird ein gefährlicher Zustand bezeichnet, für dessen Behebung außerordentliche, sonst nicht geduldete Maßnahmen erforderlich sind. Nun sind Dispositive, also Medien, Antworten auf solche Notstände, sagt Foucault, oder die Zuspitzung durch die Übersetzerin. Mediale Dispositive oder schlicht Medien beheben somit eine Gefahr durch ungewöhnliche, für manche gar verletzende, unerwünschte oder ungerechte Art und Weisen. Dabei greifen sie selbst noch in die von ihnen vorgegebene Struktur mit ein. Medien sind nicht nur informiert, sondern sie informieren. Medien sind demnach nicht nur Mittel und Instrument der Privilegierten, aber auch der Unterprivilegierten, sondern sie sind eigensinnig und operieren oft nicht nur unerwartet, sondern bringen auch Effekte hervor, die das menschliche Wahrnehmungsvermögen übersteigen. Im Zeitlupenmodus des Smartphones heutzutage können sie Bewegung aufnehmen, die das menschliche visuelle System nicht erkennen kann. Nur später eben durch die Zeitlupe dann. Digitale Informationssysteme in Flughäfen sind oft überlastet oder dysfunktional, weil irgendein Update unerwartete Probleme erzeugte. Der Medientheoretiker Christoph Thol nannte das die starke Bedeutung vom Begriff Medium, Medien. Medien wie der Film, das Video, Radio, der Synthesizer oder digitale Systeme wie der Computer wurden eben nicht mehr als neutrale Kommunikationskanäle konzipiert, sondern wie gesagt, sie können die menschliche Kontrolle auf komplizierter Art und Weise entgleiten. Sie haben einen Eigensinn. Medienwissenschaft ist eine Wissenschaft im Feld der Geisteswissenschaften, die den Effekten und Wechselwirkungen jeweils unterschiedlicher Medienkonstellationen und Dispositive zu je unterschiedlichen Zeiten und Jahrhunderten nachgeht, um ihre Faktizität zu zeigen, das heißt, die Art und Weise, wie sie erstens innerhalb größerer Zeiträume und Rhythmen, etwa eben Jahrzehnte oder Jahrhunderte, zustande kam, zweitens innerhalb kürzerer Zeiträume, etwa Wochen oder Tage, als Vorrichtung, als Medien produziert wurden und wie sie drittens innerhalb von Stunden, Minuten und Sekunden als ästhetische, wahrnehmbare Zeitigung oder Zeitigungen wirksam wurden. Medien sind kontingent, das heißt, sie sind Formationen, die auch anders aussehen könnten, wenn viele es so wollen. Wenn Medien also zu Instrumenten der Unterdrückung werden, dann wäre es gut herauszufinden, wie es dazu kam, um dann alternative Wege für die Befreiung aus dieser Unterdrückung planen zu können. Medientechnologische Gefüge, Formationen, Vorrichtungen, Systeme und Netzwerke haben die Funktion, zu einer gegebenen historischen Zeitpunkt auf einen Notstand strategisch zu reagieren. Wie gesagt, Medien können also auch gegen Medien eingesetzt werden oder können die mediale Situation versuchen zu verändern. Es wäre wichtig, den Medien einen eigenen Sinn zuzusprechen, sodass sie nicht intendierte Effekte, offene Lösungen oder Alternativen generieren könnten. Soweit mein Verständnis einer kulturwissenschaftlich orientierten Medienwissenschaft, wie eine kritische Medienwissenschaft operieren könnte, was für eine Theorie dahinter liegt, werde ich dann im weiteren Verlauf der Vorlesung hier einbauen. Um es hier nur anzudeuten, sie arbeitet, diese kritische Medienwissenschaft, selbstverständlich innerhalb der dargelegten Medienwissenschaft, doch versucht sie, Michel Foucault neu bzw. weiterzulesen, indem sie etwa nicht nur seine Archäologie und Genealogie, sondern auch seine Konzepte zur Kritik, also zur Medienkritik, erweitert. Wenn ich Medienkritik jetzt sage, dann ist eben jener starke Medienbegriff, der den Eigensinn der Medien stark macht und nicht dessen Neutralität und Instrumentalität auch mit gemeint. Medienkritik ist also eine Kritik nicht am Inhalt der Medien, sondern an ihrer Strukturalität, Prozessualität, Performativität, Operativität, Produktivität, Medialität und so weiter. Die Kritik der reinen Computation, wie ich sie plane, um wieder auf das Hauptthema der Einführungsvorlesung heute zurückzukommen, ist damit auch eine Medienkritik jener Verfahren, die generell unter dem Begriff der Computation, der Berechnung, zusammengefasst werden. Vielen Dank fürs Zuhören.